Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer. Eine Konferenz zur Zukunft Europas soll Reformvorschläge für die EU erarbeiten. Darüber debattieren in Kürze die Abgeordneten im Europaparlament. Dazu gleich mehr. Außerdem, Portugals Regierung hat Pläne, wie sie das Landesinnere modernisieren will. Und in Lettland ziehen sich Konflikte zwischen der lettisch- und der russischsprachigen Bevölkerung durch mehrere Lebensbereiche, allerdings nicht im Sport. Das Europäische Parlament will heute in Straßburg nicht nur über einen Antrag zum Green Deal abstimmen. Die Abgeordneten debattieren heute auch darüber, wie Europa reformiert werden könnte. Dazu soll eine bereits angekündigte Konferenz zur Zukunft Europas dienen. Dieses Forum soll konkrete Reformvorschläge für die Europäische Union erarbeiten, unter Beteiligung der EU-Bürgerinnen und Bürger. Mit ihrer Abstimmung über eine Resolution wollen die Europaabgeordneten gleich Eckpunkte für die Reformkonferenz festlegen. Woher allerdings nun dieser Impuls zur Erneuerung der EU kommt, darüber spreche ich jetzt mit unserem EU-Korrespondenten Peter Kapern, der für uns die Abstimmung in Straßburg beobachtet. Herr Kapern, welche Vorgeschichte hat diese Konferenz?
Ja, da muss man sich einfach nochmal an jenen legendären Gipfeltag im vergangenen Sommer erinnern, bei dem die Staats- und Regierungschefs Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin, als Kandidatin für diesen Posten aus dem Hut gezaubert haben. Das hat ja damals für große Empörung auf der Seite des Europaparlaments geführt, weil die Fraktionen sich eigentlich darüber verständigt hatten, dass nur ein Spitzenkandidat, also jemand, der sich dem WLAN gestellt hatte, als Spitzenkandidat seiner Partei eine Chance haben soll, Kommissionspräsident zu werden. Darüber haben sich die Staats- und Regierungschefs nach einer Blockade im Europaparlament selbst hinweggesetzt. Das Europaparlament konnte sich damals nicht darauf verständigen, welcher der Spitzenkandidaten denn nun Kommissionspräsident werden sollte. Dann also kam von Emmanuel Macron der Vorschlag Ursula von der Leyen. Und um den Unmut im Parlament zu besänftigen, war eine der ersten Zusagen, die Ursula von der Leyen getan hat, jene, dass es eine Konferenz zur Zukunft Europas geben soll, bei der dann darüber gesprochen werden soll, ob dann bei den nächsten Wahlen tatsächlich so etwas fest installiert werden kann wie ein Spitzenkandidatenprinzip und das Prinzip transnationaler Listen, also das Parteien über Ländergrenzen in der Europäischen Union hinweg sich dem Wählervotum stellen.
Wie geht das Europäische Parlament an seine Aufgabe heran, diese Konferenz zu organisieren?
Also überaus selbstbewusst, denn wenn man sich mal den wichtigsten Entwurf für eine Resolution, der gerade auf dem Tisch liegt, anschaut, der ist unterschrieben von allen großen Fraktionen im Europaparlament, von den Linken über die Grünen, die Liberalen, die Sozialdemokraten bis hin zur Europäischen Volkspartei, also den Christdemokraten. Wenn man sich das mal anschaut, dann ist die Frage Spitzenkandidat und transnationale Liste nur noch so etwas wie eine Fußnote darin. Die entwerfen einen ganz großen Reformkanon. Da soll es nun dieser Resolution zufolge um Fragen gehen wie europäische Werte, Grundrechte und Freiheiten, die Demokratie und institutionelle Aspekte in der EU, Herausforderungen beim Umweltschutz und durch die Klimakrise, soziale Gerechtigkeit, Wirtschaft, Arbeitsplätze, die digitale Transformation. Also es stehen alle großen Themen auf dieser Liste, die in dieser Konferenz zur Zukunft Europas diskutiert werden sollen. Und es steht auch noch unten drunter, das ist keine abschließende Liste. Es können noch weitere Themen hinzugefügt werden. Das soll die Konferenz dann selbst tun können.
Und ist schon absehbar, wie dieses Reformgremium funktionieren soll, welche Struktur es haben soll?
Ja, auch da lohnt nochmal ein Blick zurück. Es hat ja vor annähernd 20 Jahren einen Konvent gegeben, der eine Verfassung für die Europäische Union entwerfen sollte. Und da waren sozusagen hochrangige Politiker und Experten aus den Mitgliedstaaten drin vertreten. Und daraus hat man gelernt, das hat sich damals nicht gut kommunizieren lassen. Das ist an der europäischen Wirklichkeit, an den Bürgern vorbeigelaufen. Und diesmal versucht das Europaparlament, einen anderen Ansatz zu finden, nämlich einen Bottom-up-Ansatz. Also die Basis dieses Prozesses soll sein, eine Reihe von Bürgerversammlungen, 6 an der Zahl, Agoren, in denen 200 bis 300 Bürger jeweils versammelt sind. Die sollen sich über einen längeren Zeitraum immer wieder treffen. Jede dieser Agoren soll einen bestimmten Themenbereich diskutieren. Die Mitglieder dieser Agoren werden ausgelost im Zufallsverfahren, gleichwohl aber nach einem Verfahren, das sicherstellt, dass sie diese Zusammensetzung dieser Bürgerversammlungen repräsentativ ist. Die Ergebnisse dieser Agoren, dieser Bürgerdebatten in diesen Gremien soll eingespeist werden in ein Konferenzplenum, das zusammengesetzt ist aus Europaabgeordneten, Vertretern der übrigen EU-Institutionen, also der Mitgliedstaaten und der Kommission, und Abgeordneten der nationalen Parlamente. Man sieht, man versucht dort Ergebnisse zu produzieren zu politisch heiklen, wichtigen, institutionellen und inhaltlichen Fragen, die dann von unten nach oben in den politischen Prozess eingespeist werden. Alle Teilnehmer an dieser Konferenz sollen sich darauf verpflichten, dass das, was in den Agoren beschlossen wird, auch tatsächlich in Politik umgesetzt wird, dass das nicht einfach zu den Akten gelegt wird und zur Kenntnis genommen wird und dann abgehakt wird, sondern es sollen konkrete Reformprozesse daraus folgen, bis hin zu Vertragsänderungen. Das ist ja ein heikles Thema. Wir wissen, dass die letzte Vertragsänderung ist immer wieder abgelehnt worden in Referenden. Das soll diesmal anders werden.
Das klingt nach einer sehr komplexen Struktur, Herr Kapern. Ganz kurz, ist schon bekannt, wann die Konferenz beginnen soll und wann es erste Ergebnisse geben soll?
Sie soll beginnen am 9. Mai, dem Europatag, also in wenigen Monaten. Und bis zum Sommer 2022 sollen Ergebnisse auf dem Tisch liegen, damit 2 Jahre bleiben, sie umzusetzen. Und dann, wenn die Bürger dies so wollen und auch das Konferenzplenum, dann tatsächlich die nächsten Europawahlen 2024 mit Spitzenkandidaten und transnationalen Listen, auch das steht auf der thematischen Liste dieser Konferenz, stattfinden können.
Sagt unser EU-Korrespondent Peter Kapern. Vielen Dank nach Straßburg. Und für die technischen Störungen in der Leitung bitten wir um Entschuldigung. Erneuerung. Damit beschäftigt sich nicht nur die EU, sondern auch deren Mitgliedstaaten, Portugal beispielsweise. Das frühere Euro-Krisenland hat sich wirtschaftlich erholt und erzielt in diesem Jahr wohl erstmals seit langem einen Haushaltsüberschuss. Politisch soll sich Portugal allerdings reformieren, zumindest wenn es nach der Regierung unter António Costa geht. Sie will für die Regionen des Landes neue administrative Ebenen einrichten, vergleichbar mit den Bundesländern hier in Deutschland. Davon sollen vor allem schwache Regionen im Landesinneren profitieren. Denn derzeit gibt es zwischen der Regierungspolitik zu den nationalen Belangen und den Kommunen für die lokalen Fragen nichts. Eine solche Verwaltungsreform soll zwar laut portugiesischer Verfassung eingerichtet werden, ein Referendum dazu scheiterte allerdings 1998 in der Bevölkerung. Was die Menschen heute zu den Reformplänen der Regierung sagen, das hat Thilo Wagner im Landesinneren Portugals erfragt.
Leandro Fernandes hat vor 1,5 Jahren in Castelo Branco, einer 35.000 Einwohnerstadt in der Nähe der portugiesisch-spanischen Grenze, sein Abitur gemacht. Eigentlich wollte der 20-Jährige an der Fachhochschule vor Ort einen Bachelor in erneuerbare Energien machen, doch der Studiengang kam nicht zustande, weil sich nicht genügend Studierende einschrieben. Fernandes hätte, so wie viele seiner Altersgenossen aus der dünn besiedelten Region, zum Studium nach Lissabon, Coimbra oder Porto gehen können. Aber er wollte nicht weg aus seinem Dorf, das rund 20 Kilometer nördlich von Castelo Branco gelegen ist. Lissabon ist mir einfach zu stressig. Hier auf dem Land ist die Lebensqualität viel besser, weil alles preiswerter ist. Deshalb würden eigentlich viele Leute gerne hier leben, aber sie finden keinen Job. Vor allem in der Industrie gibt es kaum noch Arbeit. Viele seiner ehemaligen Klassenkameraden sind deshalb auf der Suche nach einem festen Job zum Militär oder zur Polizei gegangen oder sie arbeiten nun in einem Callcenter. Fernandes wollte mehr riskieren und zusammen mit einem Freund einen eigenen Herrenfriseursalon aufmachen. Wir haben uns bei einem staatlichen Förderungsprogramm für Jungunternehmer beworben. Wir wollten nur einen kleinen Anschubkredit, aber die Behörde hat das abgelehnt, weil sie angeblich nur Projekte mit höheren Investitionssummen fördert. Im Landesinneren Portugals kann sich Leandro Fernandes also nur schwer mit einem Studium oder mit einem eigenen Geschäft verwirklichen. Diese Schwierigkeiten kennen auch andere junge Menschen im ländlichen Raum. Dabei will die portugiesische Regierung genau diese Region stärken, weil sie in Demografie, Bildung, Wirtschaft und Einkommen weit hinter den Entwicklungsstandards der küstennahen Städte zurückliegen. Deshalb plant das Kabinett unter Premierminister António Costa für das Landesinnere etwa Steuererleichterungen für Unternehmer und die Schaffung von Studienplätzen in beliebten Fächern wie Medizin. Aber die Sozialisten wollen noch einen Schritt weitergehen und eine neue Verwaltungsebene schaffen, ungefähr vergleichbar mit den Bundesländern in Deutschland, die von der Zentralregierung wichtige Aufgabenbereiche übernehmen soll. Sie bauen auf die Unterstützung der konservativen PSD, um eine notwendige Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Die Unterstützung der größten Oppositionspartei ist allerdings noch offen. Marco Domingues, ein Sozialarbeiter, der sich mit seinem Bürgerverein in Castelo Branco für mehr Entwicklung in der Region einsetzt, unterstützt die Pläne der Regierung prinzipiell. Er warnt aber vor einer überstürzten Verwaltungsreform. Ich halte es sogar für gefährlich, wenn Macht einfach so von einer nationalen auf eine regionale Ebene übertragen wird, ohne dass die Menschen in der Region an diesem Prozess aktiv beteiligt sind. Es ist ein Vorteil, wenn sich politische Entscheidungsträger in unserer Nähe befinden. Aber wenn wir der Politik nicht trauen können, kann das auch nach hinten losgehen. Domingues verweist dabei auf ein Ereignis aus dem vergangenen Jahr. Lokalpolitiker mussten ihren Hut nehmen, nachdem Polizei und Justiz schwere Korruptionsfälle aufgedeckt hatten. Deshalb hofft Marco Domingues, dass nicht die Lokalpolitiker, sondern die Menschen in den vernachlässigten Regionen im Landesinneren ihre Zukunft freier gestalten können. Wir leben in einer Demokratie, in der die Mehrheit entscheidet. Und die Mehrheit ist dort, wo die meisten Menschen leben. Deshalb müssen die Menschen hier in den dünn besiedelten Regionen unterstützende Maßnahmen erarbeiten, die uns einfach besser stellen. Zum Beispiel durch die Förderung von kleinen Unternehmen wie dem Herrenfriseursalon von Leandro Fernandes. Der junge Mann hat sich am Ende das fehlende Geld von der Familie geliehen und sein boomender kleiner Laden im Herzen von Castelo Branco ist zum Treffpunkt von Jung und Alt geworden.
Aus dem Inland von Portugal hat Thilo Wagner für uns berichtet. Die Nationalitäts- und Sprachenfrage ist in Lettland politisch ständig präsent. Das hat sich auch in den Regierungsbildungen in den vergangenen Jahren gezeigt. Im Herbst 2018 holte die Partei Harmonie knapp 20% der Stimmen und ist seitdem stärkste politische Kraft. Harmonie wird vor allem von der russischsprachigen Minderheit gewählt und der Partei werden auch gute Kontakte nach Moskau nachgesagt. Das ist einer der Gründe, warum die anderen Kräfte im Parlament Harmonie skeptisch sehen und sich in den vergangenen Regierungsbildungen zusammentaten, denn sie wollen Harmonie in der Opposition halten. Im Alltag spiegelt sich dieser politische Konflikt entlang der Sprachgruppen nicht unbedingt wider, wie Gesine Dornblüt bei einem Eishockeyspiel in Riga beobachtet hat.
In der Fankurve von Dynamo Riga ist mächtig was los. Männer in rot-weißen Trikots schwenken Vereinsfahnen, drei Trommler heizen ein. Ihr Verein hat ein Heimspiel gegen Metallurg Magnitogorsk aus Russland. Es ist eine Begegnung der kontinentalen Hockeyliga. Sarau, das ist lettisch und heißt Auf geht's. Alle Fangesänge sind hier auf lettisch. Dynamo Riga hat die letzten vier Spiele verloren. Das erste Drittel verläuft torlos. In den Pausen versammeln sich die Zuschauer an Städtischen auf den Gängen, trinken Bier. Und da ist überall Russisch zu hören.
Sobald ein Russe dabei ist, sprechen wir automatisch Russisch.
Rudite ist Buchhalterin, Lettin, und mit einer Kollegin und mit ihrem Freund Viktor da. Der kommt aus Moskau, ein Russe.
Ich bin oft in Riga, deshalb bin ich auch heute für Dynamo.
Dann erzählt er von früher.
Ich habe noch in der Sowjetarmee gedient, von 1982 bis 1984. In meiner Einheit waren auch Letten. Wir haben damals durchaus über politische Fragen diskutiert, über die Besetzung des Baltikums. Aber insgesamt sind wir damals gut miteinander ausgekommen.
Das sehen viele Letten anders. Sie beklagen, dass die kleineren Völker in der Sowjetunion von den Russen dominiert wurden. Viktor setzt zu einem Vortrag über Geschichte an und ist schnell beim Zweiten Weltkrieg. Und beim Widerstandskampf der Balten gegen die sowjetischen Besatzer, bei den Waldbrüdern.
Ich spreche mit vielen Leuten, Russen und Letten. Und der Zweite Weltkrieg bewegt die Menschen noch immer. Mein Vater ist mit 17 Jahren an die Front gegangen und ich werde die lettischen Waldbrüder niemals mit den sowjetischen Soldaten auf eine Stufe stellen. Niemals.
In Lettland werden die Waldbrüder als Helden gefeiert. Ein ständiger Konfliktpunkt zwischen Russland und den baltischen Staaten. Die Frauen unterhalten sich derweil leise auf Lettisch. Ihren Gesichtern ist eine gewisse Skepsis anzusehen. Sie diskutiere mit ihrem Freund nicht über Geschichte, erzählt Rudite.
Warum sollen wir diese alte Last ständig mit uns herumschleppen? Wir müssen nach vorn schauen. Dass irgendwelche Politiker das wieder und wieder thematisieren, ist unnötig.
Im zweiten Drittel machen die Gäste aus Russland Druck. Gefährlich lange ist der Puck vor dem Tor von Dynamo Riga, doch es bleibt weiter beim 0:0. Im Dynamo-Fanblock diskutieren die Männer den Spielverlauf. Indulis Petersons trägt ein Trikot voller Autogramme über seinem stattlichen Bauch. Er ist Rentner und Chef der Fanvereinigung. Auch er wechselt sofort ins Russische und erzählt von seinen Russland-Erfahrungen bei Auswärtsspielen.
In Nowokuznetsk kamen die Fans zu uns und fragten, werden bei euch Russen umgebracht? Ich habe gesagt, entschuldige, der da ist Russe, der ist Russe, die sehen doch ganz lebendig aus. Sie meinten auch, du sprichst aber gut Russisch. Naja, klar, ich habe das gelernt.
Das russische Staatsfernsehen berichtet immer wieder von einer angeblichen Russophobie der Balten. Dimitris Kohanovs grinst. Er ist halb Russe, halb Lette.
In Russland wird Stimmung gegen Lettland gemacht. Aber wir leben hier alle friedlich zusammen. In Freundschaft, wie Brüder.
Allerdings gibt es Bereiche, in denen Letten und Russen eben doch unter sich bleiben. In der Mannschaft von Dynamo Riga spielen zwar 3 Spieler aus Russland, aber auffällig wenige Letten mit russischen Wurzeln, erzählt Dimitris Kohanovs.
Irgendwie ist das schon seit Sowjetzeiten so. Ich weiß auch nicht warum. Dass Fußball eher russischsprachige spielen, Basketball und Eishockey dagegen eher lettischsprachige.
Wenn wir zu Länderspielen ins Ausland fahren, dann versuchen die Russen unter uns übrigens dort vor allem Lettisch zu sprechen. Wir sind eben Europäer.
Alles anfeuern nützt nichts. Im letzten Drittel kassiert Dynamo Riga 2 Tore, die 5. Niederlage in Folge. Thomas, einer der Fans, ist trotzdem guter Laune. Er kommt aus Litauen, besucht in Riga einen Freund, der ist eingebürgerter Russe.
Wir sind Fans. Und aus welchem Land einer kommt oder welche Sprache er spricht, das ist für uns nicht wichtig.
Sagt ein Fan des Eishockeyvereins Dynamo Riga in einer Reportage von Gesine Dornblüt aus dem Jahr 2019. Im nächsten Teil ihrer Reihe geht es um die verhärteten Fronten in der lettischen Politik. Das war Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer. Vielen Dank fürs Zuhören.